Wir müssen selektieren, wir müssen vereinfachen, um überhaupt klarzukommen, sonst werden wir wahnsinnig. Wir müssen verdrängen, wir müssen vergessen, um überhaupt klarzukommen. Und dann ist dann noch die Sehnsucht nach einer Erklärung. Wir wollen wissen, wie und warum. Aber so ein kleines Menschenkind kann diese ungeheuren Informationsmengen weder aufnehmen noch verarbeiten. Tja, unsere Wahrnehmung ist schon ein seltsames Ding. Einer, der sich intensiv mit Wahrnehmung beschäftigt, ist der Philosoph Karl Höpfer. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Herr Höpfer.
Ja, guten Morgen.
Unser kleines Hirn hat es manchmal nicht leicht, oder?
Nee, das kann man wohl so sagen. Wir müssen natürlich auswählen. Deswegen haben wir auch Theorien. Das sind immer Vereinfachungen, die wir da vornehmen, weil wir natürlich irgendwo unseren Weg durch den Dschungel bahnen müssen, ganz klar. Denn sonst kommen wir mit dem Leben nicht zurecht.
Das heißt, ein wichtiges Tool ist die Komplexitätsreduktion. Wir müssten reduzieren, aber das ist dann auch mal ein Fallstrick und dann ist das Dogma und die Ideologie nicht weit, oder?
Es kommt immer darauf an, wie wir reduzieren. Und natürlich können wir auf ganz verschiedene Art und Weise reduzieren. Die Wirklichkeit ist halt sehr komplex und wir müssen auswählen, was wir betrachten wollen. Und haben dabei tatsächlich eine große Schwierigkeit, denn bei einer beliebig großen Datenmenge kriegen wir immer, ja, wie soll ich sagen, wenn man es mathematisch betrachtet, kann man sagen, man kann unendlich viele Funktionen durchlegen. Das heißt, übersetzt, wir können unendlich viele Theorien an dieselben Daten anlegen, ohne dass wir jetzt genau in jedem einzelnen Fall sagen können, welche Theorie besser oder schlechter ist. Das heißt allerdings nicht, und das ist die gute Nachricht, dass alle Funktionen, respektive Theorien, die wir durchlegen durch diese Daten, die wir haben aus der Wahrnehmung, gleich gut sind und dass es nicht auch welche gibt, die offensichtlich sehr unwahrscheinlich, wenn nicht sogar falsch sind.
Sie haben, ich würde mal sagen, ein Standardwerk geschrieben, ein Buch Verschwörungstheorien, eine philosophische Kritik der Unvernunft, schon in der dritten Auflage. Und da sagen Sie, Dogmen sind Begründungen, die sich auf einen Grundsatz beziehen, der von keiner Erfahrung widerlegt werden kann. Wäre das die Definition für Verschwörungsideologien oder für Verschwörungserzählungen?
Ja, lassen Sie mich kurz was zum Theoriebegriff sagen. Also das mit den Theorien, das sage ich nicht ohne Grund. Es gibt in der Tat sehr viele, die von Verschwörungsnarrativen, Erzählungen, Mythen, nicht das Griechische für Erzählung, reden. Ich glaube, das ist unklug. Man sollte tatsächlich diese Erklärungsversuche, mit denen wir es ja da zu tun haben, oder diese Ordnungsversuche der Welt als Theorien bezeichnen, weil in dem Moment, wo wir sie als Theorien betrachten, können wir auch sehen, von der Wissenschaftstheorie her, was falsch läuft oder nicht so, wie wir das eigentlich erwarten sollten würden. Und dieser Möglichkeit berauben wir uns natürlich, wenn wir von Erzählungen oder Mythen sprechen. Dann wird das zum Gegenstand der Literaturwissenschaft vielleicht. Aber da können wir dann längst nicht mehr so viel philosophisch und wissenschaftstheoretisch dazu sagen. Die Frage nach den Dogmen, ja, da steigen wir jetzt natürlich schon ziemlich hoch ein. Dogmen sind Glaubensgrundsätze, die tatsächlich keine Berührungsflächen mit der Erfahrung haben. Das heißt also, wir können nicht hergehen und sagen, wir können in der Erfahrung nicht nachforschen, hier gibt es irgendwelche Dinge, die sie widerlegen würden oder bestätigen oder wie auch immer, weil Dogmen tatsächlich außerhalb unserer empirischen, also unserer Welterkenntnis der normalen Erfahrungswelt stehen. Das zeichnet in der Tat relativ viele von den Verschwörungstheorien aus, auch andere Systeme natürlich. Ich denke, Sie an die Religion meinetwegen. Aber es ist häufig gar nicht so leicht zu sehen, wo genau das Dogma liegt. Also das heißt, man muss schon ziemlich genau hingucken, um auch den Kern so einer Theorie dann genauer zu erfassen und zu erkennen. Da geben sich Verschwörungstheorien meistens sehr viel Mühe, das zu verschleiern. Also Sie können natürlich immer sagen, ein Dogma, an dem nicht gerüttelt wird in Verschwörungstheorien, ist, dass die Ereignisse, die wir wahrnehmen, die Folge absichtsvollen Handelns im Geheimen sind. Nicht? Da stehen irgendwelche garstigen Menschen im Hintergrund, die die Dinge so lenken, die Ereignisse so lenken, wie sie wollen, zu ihrem eigenen Vorteil, zum Nachteil von uns allen. An dem Dogma wird normalerweise nicht gerüttelt, aber Sie kriegen ja in Verschwörungstheorien meistens noch eins mehr. nämlich dann einen spezifischen Inhalt.
Wie schaffen wir denn die Abgrenzung und die Unterscheidung zu Religion beispielsweise, zu Ideologien oder Weltanschauungen, meinetwegen auch die Wirtschaftswissenschaften, wo ja auch jeweils viel Dogma drin liegt? Ab wann ist es denn keine Religion mehr, keine Weltanschauung? Ab wann ist es denn eine Verschwörungserzählung oder eine Verschwörungsideologie, meinetwegen?
Ja, das ist gar nicht mal so einfach, leider. Also wir haben ein wichtiges Werkzeug im Theorienvergleich, das wird in der Wissenschaft gerne in Anschlag gebracht, in der Philosophie auch. Wenn wir mehrere konkurrierende Theorien haben, sagen wir normalerweise, diejenige ist besser, die weniger Annahmen braucht. Das Dumme ist, dass bei Verschwörungstheorien das leider nicht funktioniert. Und bei religiösen Theorien und anderen dogmatischen, also Ideologien meinetwegen, Theorien auch nicht. Denn hier gewinnt letztlich immer die einfachere Theorie, die in diesem Fall die Verschwörungstheorie ist. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage jetzt beantwortet. Ich glaube, Sie zielen ein bisschen in eine andere Richtung, nicht?
Naja, ich will es fassen, und Verschwörungserzählung, da ist ja oftmals was dran, wo man sich auch vorstellen könnte, aha, das macht es ja dann auch sympathisch, es sind einfache Erklärungsmuster, aber ab wann werden diese Erzählungen gefährlich oder ab wann sind sie demokratiegefährdend? Ab wann, man kann es ja leicht abtun und sagen, das sind Spinner, das sind Idioten, ich kann die sehr leicht verachten, man kann sich auch drüber lustig machen, aber ich will es versuchen zu verstehen, wie die Funktionsweise ist. Kann ich das als Nicht-Psychologe, als Nicht-Philosoph trotzdem verstehen, warum Menschen, die auch einen hohen Bildungsstand oftmals haben, also keine dummen, also was ist schon ein dummer Mensch, aber die eine hohe Bildung genossen haben und dennoch solchen Verschwörungsideologien anhängen? Kann ich das als einfacher Mensch verstehen?
Das kann man relativ gut verstehen, glaube ich. Denn wir leben in einer Welt, die immer unübersichtlicher wird. Und wenn Sie sozusagen nach dem psychologischen Moment bei der Geschichte fragen, da lässt sich ganz klar sagen, sehr viele Leute suchen ihre Zuflucht in radikalen Vereinfachungen. Die bekommen Sie bei Verschwörungstheorien tatsächlich mitgeliefert. Da haben Sie eine relativ einfache Erklärung, die Welt in Gut und Böse teilt. Und zurück zu Ihrer Frage, wann wird's gefährlich? Tatsächlich in dem Moment, wo daraus dann auch Handlungsanweisungen folgen, die größere Kreise ziehen. Gefährlich ist es noch nicht, wenn die Leute einfach nur vor sich hin recherchieren und sich einbilden, sie hätten jetzt den Durchblick. Das kriegt man ja häufig erzählt von Leuten, die irgendwann mal auf diesen Zug aufgesprungen sind, die sagen, und dann ist mir alles klar geworden. Nicht? Dieser Aha-Effekt, dieses Moment, wo man sagt, ja, jetzt habe ich eine Theorie, ein Erklärungsprinzip, was mir die Welt wirklich klar macht. Solange die nur in Ruhe vor sich hin recherchieren und sich da reinsteigern, ist es allenfalls für sie selber gefährlich, weil sie irgendwann mit dem Leben nicht mehr so gut zurechtkommen. Aber in dem Moment natürlich, wo daraus klare Handlungsanweisungen auch so im gesellschaftlichen Umgang und im größeren Rahmen folgen, da kann das in der Tat relativ schnell auch gefährlich werden. Nicht? Haben wir an vielen Stellen jetzt in den letzten Jahren auch gesehen, dass dann Leute anfangen, ihre Regierungsgebäude zu stürmen und ähnliches, weil sie an irgendwelche absurden und abstrusen Dinge glauben und sich das auch so stark einreden, dass sie finden, sie müssten jetzt handeln.
Mhm. Das heißt, die Diskreditierung der Wissenschaft, die Diskreditierung meinetwegen auch der Eliten, der Medien, die wird dann ab einem bestimmten Punkt auch gefährlich, wenn man alles in Zweifel zieht. Also ich meine, Dinge skeptisch zu sein, in Zweifel zu ziehen, scheint mehr gesund zu sein, aber alles in Zweifel zu ziehen, ist dann wieder ungesund und auch gefährlich?
Ja, also wir sind ja relativ hoch eingestiegen. Man muss sich natürlich klar machen, dass unsere Welt letztlich oder die Interpretation, wie wir normalerweise an die Welt anlegen, und dazu gehört natürlich auch das, was wir unter Wissenschaft fassen, dass das alles nicht so solide ist, wie wir es gerne hätten. Es gibt in der Erfahrungswelt keine absoluten, endgültigen Wahrheiten. Das heißt also, es gibt eigentlich an jeder Stelle Grund zum Zweifeln. Unser wissenschaftlicher Fortschritt ist letztlich eine Geschichte des Zweifelns, des Austausches von Theorien, also prominentes Beispiel wäre hier zum Beispiel, dass wir lange Zeit unterwegs waren mit der Newton'schen Mechanik und die irgendwann abgelöst wurde eben Anfang des letzten Jahrhunderts von der Relativitätstheorie, weil wir gesehen haben, da macht die falsche, an bestimmten Stellen macht die falsche Voraussagen und erlaubt es uns nicht mehr, die Phänomene so gut zu erfassen, wie wir es gerne hätten. Und das gilt letztlich für alle anderen wissenschaftlichen und normalen Theorien auch. Wir versuchen sie anzupassen, wenn wir neue Wahrnehmungen haben, neue Evidenzen und die Theorie sozusagen auch darauf auszurichten, dass sie auch diese Dinge mit aufnimmt, mit erklärt. Insofern, wenn Sie nach dem Zweifel fragen, natürlich, zweifeln kann man letztlich an allem. Wann wird er ungesund? Gute Frage. Es gibt ja viele Dinge, viele Theorien, mit denen die Leute glücklich werden können, auch wenn sie aus unserer Perspektive vielleicht sehr merkwürdig aussehen. Solange sie damit der Allgemeinheit nicht schaden, lassen wir sie ja normalerweise. Es ist halt in dem Moment, wo zum Beispiel das Zusammenleben insgesamt untergraben wird oder wo unsere Voraussagen, also sagen wir Stichwort Klimaleugnung oder sonst irgendwas auf dieser Schiene, wo diese Voraussagen der Theorien sich so unterscheiden, dass die Handlungen der Menschen extrem unterschiedlich werden dadurch. Also wer nicht an den Klimawandel glaubt, der ist halt weiter mit seinem großen Geländefahrzeug unterwegs und sieht auch nichts dabei, hier, was weiß ich, da 15 Liter auf 100 Kilometer rauszulassen. Aber der sieht, dass das vielleicht, dass die Theorie, die uns sagt, na, wenn wir das weiterhin tun, dann werden wir irgendwann nicht mehr auf einem lebenswerten Globus leben. Die Leute, die verhalten sich natürlich anders. Oder sollten sich anders verhalten, ob sie es dann tun, das ist immer noch eine Frage der persönlichen Motivation, aber auf jeden Fall wäre die Handlungsanweisung da eine andere. Insofern, es ist schwierig, diese Frage mit dem Zweifel tatsächlich pauschal zu erklären. Zweifel ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Und wir müssen halt sehen, dass wir den nur so weit treiben, dass wir tatsächlich noch handlungsfähig sind und dass wir auch handlungsfähig sind in einem Sinne, der uns eine gewisse Nachhaltigkeit erlaubt. Dass also die Dinge, die wir tun, und das sehen wir im Moment auch, dass die nicht nur kurzfristig die Dinge am Laufen halten, sondern tatsächlich über längere Zeit.
Zweifel heißt ja immer Verunsicherungserfahrung. Wir haben gewisse Systeme, wir haben gewisse Erklärungen und durch Weiterentwicklung müssen wir das ja vielleicht in Zweifel ziehen. Dadurch entstehen Verunsicherungserfahrungen und die tun ja weh. Psychologisch gesehen tun die weh. Was machen wir denn mit diesen Verunsicherungserfahrungen? Müssen wir lernen, mit Ambivalenz zu leben, mit Verunsicherung und Zweifel zu leben, so als Kulturtechnik vielleicht?
Auf jeden Fall. Das müssen wir schon, müssten wir eigentlich schon sehr viel länger. Also Sie haben das letztlich mit der Verabschiedung dieses absoluten Weltbilds, nicht? Spätmittelalter, wo die Leute daran glaubten, es gibt die eine einzige richtige Interpretation, oder jedenfalls viele Leute daran glaubten. Diese Sicht der Dinge ist inzwischen zu den Akten gelegt, schon lange. Das ist längere Zeit nicht wirklich bei der Allgemeinheit angekommen, sondern war eher so eine Geschichte aus der Wissenschaft. Aber das hat uns jedenfalls spätestens im letzten Jahrhundert hat uns das auch in der Breite erreicht. Und wenn es die eine richtige Sicht der Welt nicht gibt, dann müssen wir natürlich schon sehen, dass wir in irgendeiner Weise uns zusammenraufen und uns wenigstens auf Dinge einigen können, die es uns erlauben, unsere konfligierenden Sichtweisen in irgendeiner Weise produktiv miteinander in Verbindung zu bringen. Nicht? Dass wir also so handeln, dass wir tatsächlich auch in ein paar Jahren noch auf einem lebenswerten Planeten leben und Ähnliches. Mhm. Oder in einer lebenswerten Gesellschaft. Nicht? Ich meine, das sehen wir im Moment auch gerade.
Ja. Die Debatten, man könnte sagen, Streit und Auseinandersetzung ist ja konstruktiv, das bringt uns weiter. Wir wollen uns ja streiten, wir wollen uns verunsichern lassen und dann ja miteinander positiv weiterkommen. Die derzeitigen Debatten, die scheinen mir sehr emotional, die scheinen mir sehr verhärtet und die scheinen mir fast kriegerisch zu sein. Da wird auch von den Gegnern gesprochen, die man diskreditiert und so weiter. Also es ist ein Kampf nicht um die besseren Argumente, sondern eher, wer hat Recht und wer gewinnt. Es ist sehr, sehr, sehr toxisch, oder?
Ist eine emotionale Debatte natürlich auch. Also wir haben ja zwei große Modelle der Wahrheit eigentlich. Und das eine ist, wir gucken in der Welt nach, wie sieht's aus. Das andere ist, passen die Sachen zusammen? Also gut erzählt, es ist gewonnen praktisch. Dazu gesellt sich in der letzten Zeit zunehmend sowas, das würde ich jetzt vielleicht hier mal gefühlte Wahrheit nennen. Nicht? Also der emotionale Zugang zur Wahrheit. Ich glaube, dass es wahr ist, deswegen muss es wahr sein. Und wenn eine Diskussion auf dieser Grundlage geführt wird, dann ist es nicht weiter überraschend, dass die Leute sich auch emotional sehr stark engagieren und sich auch gegenseitig eben wirklich ankragen gehen. Philosophisch ist das eine relativ klare Sache, aus für Wahrheiten folgt keine Wahrheit. Nicht bloß, weil ich denke, dass irgendwas so ist, wie ich es denke, heißt das noch lange nicht, dass es tatsächlich so sein muss. Und das fällt tatsächlich in dieser emotionalisierten Zugriff auf die Wahrheit komplett hinten runter. Deswegen stehen sich auch so häufig eben Gruppen da komplett unversöhnlich gegenüber. Ne?
Sie haben das Buch geschrieben, Verschwörungstheorien, eine philosophische Kritik der Unvernunft. Das ist schon ein paar Jahre her. Es gibt jetzt die dritte Auflage. Sie haben sich auch mit der Pandemie beschäftigt. Und was sind denn so Ihre schlimmsten oder kuriosesten oder schrägsten Verschwörungstheorien? Und welche sind die, wo Sie sagen, da kann ich gut nachvollziehen, dass Leute der anhängen?
Ja, ich habe in dem Buch tatsächlich dieser Corona-Abschnitt, das war auf Wunsch des Verlages natürlich, das war ein Beschleuniger für das Abdriften vieler Menschen. Nicht zuletzt auch deswegen natürlich, weil die Kommunikation, die offizielle öffentliche Kommunikation in der Corona-Krise unterirdisch war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das hat viele dazu bewogen, sich wirklich auch in diese Verschwörungsbiotope reinzubegeben. Da kann man auch sagen, da ist die offizielle Kommunikation oder die offizielle Unfähigkeit, die Leute mitzunehmen, ein Stück weit dran schuld. Was die meine Lieblingstheorie Theorien sind naturgemäß, dass ich aus der Wissenschaft komme, natürlich immer die, die irgendwo einen wissenschaftlichen Bezug haben. Aber die sind meistens relativ harmlos. Für sehr viel gefährlicher halte ich tatsächlich, wenn Leute sich also in ideologisch aufgeladene Verschwörungsbiotope begeben und daraus dann auch Folgerungen ziehen, wie sie sich positionieren im Umgang mit der Allgemeinheit, mit unserer Demokratie, mit unseren demokratischen Verfahren, die wir ja über viele Jahre entwickelt haben. Und die auf einmal eben wirklich zur Disposition zu stehen scheinen.
Damit ist ja auch die Verabredung von Diskurs, von Grundannahmen ja in Frage gestellt. Und man kann mit einem Wisch sagen, nee, das glaube ich nicht. Nein, ich fühle das anders. Und das hat ja den gesellschaftlichen Diskurs komplett auf den Kopf gestellt. Ist das nicht auch demokratiegefährdend oder existenzgefährdend? Also Sie haben die Klimaleugnung angesprochen, die Diskreditierung von Politik, Medien, Eliten und so weiter, dass das mit einem Wisch weggewischt werden kann und dann ist ja jede Diskussion eigentlich beendet.
Naja, in dem Moment, unsere offene Gesellschaft beruht darauf tatsächlich, dass wir miteinander reden und Kompromisse finden am Schluss. Meistens sind das ja dann irgendwelche Einigungen, die allen so ein bisschen wehtun, aber mit denen alle leben können. Wenn wir das aufgeben, dann geht das an den Kernbestand unserer demokratischen Gesellschaftsordnung. Das muss man klar sagen. Und im Moment sieht es ja in vielerlei Hinsicht so aus, als ob das wirklich stark auf dem Vormarsch wäre. Diese Art, sich auseinanderzusetzen, sich gegenseitig als Gegner, als Feind zu betrachten und eben nicht mehr als Diskussionspartner, mit dem es gilt, eine Einigung zu finden am Schluss.
Gibt es dafür Ursachen? Können Sie was ausmachen und sagen, das ist der Kern des Übels? Man kann die Symptome natürlich verachten, man kann sagen, kann das Bedauern bekämpfen, aber die Ursachen, wo liegen die Ursachen für diese Demokratie, gesellschaftsgefährdenden Tendenzen?
Für die Zunahme, meinen Sie? Also die Verschwörungstheorien, die gibt's ja schon lange. Mhm. Die lassen sich bis in die Antike nachweisen, die Zunahme. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Moment, was das befördert hat, ist tatsächlich, dass heutzutage jemand, der eine abstruse Theorie vertritt, nicht mehr allein ist, sondern relativ schnell Freunde findet über die modernen Kommunikationsmethoden.
Mittel.
Und dann passiert natürlich auch eine gewisse Bestärkung, eine Weiterentwicklung. Das heißt, sie haben heute eine sehr viel größere Reichweite und sind nicht mehr automatisch isoliert, wenn sie bizarre Theorien vertreten. Das wird natürlich auch durch die Algorithmen der entsprechenden Kommunikationsplattformen stark befördert. Die wollen Geld verdienen und haben insofern auch ein Interesse dran, die bizarren Dinge zu empfehlen, sodass die Leute also viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen. Das sehen wir ja auch, das ist ja auch bekannt. Das fördert das natürlich ganz stark und natürlich das, was ich vorhin schon sagte, die Welt wird immer unübersichtlicher. Sie haben eine Menge Zumutungen, wo sie dann auch Dinge, die früher selbstverständlich waren und die sie vielleicht als Dienstleistung bekommen haben, heute selber in die Hand nehmen müssen. Häufig auch kompliziertere Dinge. Nee, das ist ja immer so, wenn Sie letztlich fängt es schon beim Einkaufen an, nicht, wo Sie angehalten sind, mit so einem elektronischen Einkaufswagen durch die Gegend zu fahren, deren Job für die zu machen und wo dann keine Menschen mehr an der Kasse sitzen, weil sie das alles über so einen Scanner ziehen. Und das haben sie in vielen Lebensbereichen, wo es einfach komplizierter wird und Aufgaben auf sie verlagert werden, die früher tatsächlich im Hintergrund relativ geräuschlos liefen. Und dann haben sie natürlich diese Welt, die sich nicht mehr eindeutig in Blöcke teilt, wo die Orientierung relativ einfach fällt. Wer ist gut, wer ist böse, sondern sie haben eine Welt, die immer weiter auseinander geht in den verschiedenen Ansätzen. Da hilft für viele Leute tatsächlich, scheint es nur, die Komplexität gnadenlos zu reduzieren, sich ein Erklärungsprinzip zu nehmen und zu sagen, na, jetzt blicke ich wieder durch.
Und ein Erklärungsmotiv sind natürlich die da oben, also die da oben machen das, die Eliten, die uns beherrschen. Wenn Sie im persönlichen Umfeld sowas erleben, im privaten, persönlichen, wie gehen Sie damit um? Ich bin oftmals verunsichert und sage, führe ich jetzt die Diskussion, wie führe ich sie, breche ich das Gespräch ab, breche ich den Kontakt ab, da bin ich verunsichert. Wie geht's Ihnen?
Also ich versuche immer, die Leute erstmal ausformulieren zu lassen, was sie dann meinen. Und so, dass ich dann auch einen Blick darauf habe, worum es ihnen eigentlich geht. Und das ist ja häufig so, Verschwörungstheorien sind ja nicht per se völlig aus der Luft gegriffen häufig, sondern sie greifen ja durchaus Missstände auch auf und formulieren die, wenn auch in komischer Art und Weise. Wenn sie das haben und sehen, das ist jetzt sozusagen das Anliegen dieser Menschen, dann fehlt es sich ganz häufig, und das funktioniert auch relativ gut, nachzufragen, was braucht es eigentlich oder was würde es brauchen, um dich von dieser Interpretation der Dinge abzubringen. Und wenn dann nichts kommt, dann können sie sagen, ja gut, da ist wohl eine weitere Diskussion nicht sinnvoll. Nicht? Also da kommen sie auf der Ebene der Diskussion nicht weiter. Wenn die Leute ihnen nicht sagen können, ja, also wenn das und das der Fall wäre, dann wäre ich bereit, meine Theorie aufzugeben oder meine Interpretation der Dinge aufzugeben. Keine empirischen Berührungspunkte, dann haben sie eine dogmatische Theorie, so wie wir es vorhin hatten, die durch nichts widerlegt werden kann. Und mit der sich letztlich die Auseinandersetzung auch nicht wirklich lohnt.
Abschließende Frage noch, wie können wir es schaffen, diese ständige Ambivalenz, die Komplexität, die Verunsicherungserfahrung auszuhalten? Ganz praktisch im Alltag und auch grundsätzlich von der Geisteshaltung.
Der von mir sehr geschätzte große britische Philosoph David Hume, der sagte, naja, also wenn man sich dann versteigt in all diese theoretischen Dinge, hilft es doch hinterher, sich an den Billardtisch zu stellen und eine Runde Billard mit seinen Freunden zu spielen. Ganz häufig lösen sich ja diese Dinge auch, wenn man dann doch wieder ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, reinzoomt in den Alltag und nicht das große Ganze mit all seinen theoretischen Verästelungen betrachtet. Ich denke, so psychologisch ist das sicher kein schlechter Ratschlag, herzugehen und auch wieder ein bisschen mehr Halt im Alltag zu finden. Denn viele dieser Dinge, dieser theoretischen Dinge, die berühren uns ja im Alltag nicht so stark. Also da war Corona tatsächlich die Ausnahme, weil wir da gesehen haben, ja, da sind jetzt also tatsächlich von uns auch Handlungen gefordert. Nicht? Man musste da irgendwie hingehen und sich diese Bescheinigungen holen. Man musste mit Masken durch die Gegend laufen und so weiter. Das hat auch tatsächlich in den Alltag eingegriffen. Viele von diesen Verschwörungstheorien sonst, die drehen sich ja um Dinge, die kaum oder gar nicht in den Alltag eingreifen. Und da kann es durchaus sehr sinnvoll sein zu sagen, gut, wir konzentrieren uns lieber auf, oder wir konzentrieren uns jetzt zwischendurch mal doch wieder auf die ganz konkreten Dinge, die unser Leben eigentlich ausmachen. Und das bringt einen, glaube ich, auch aus dieser Verunsicherung, die durch diese theoretische Reflexion entsteht, ganz gut zurück. Funktioniert wahrscheinlich nicht für alle, aber für viele, denke ich mal.
Und wenn man dann doch wieder zum Thema zurück will, dann nehmen wir das Buch von Karl Höpfer in die Hand, Verschwörungstheorien, eine philosophische Kritik der Unvernunft. Herr Höpfer, ich danke Ihnen fürs Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und bis bald mal wieder in Erfurt.
Ja, hoffe ich auch. Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.